Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm ein Blick voraus auf das, was heute Abend aus der Apple Software Entwicklungsküche als Neuheit präsentiert werden könnte. Ansonsten ist das aber eine Wirtschaftssendung ganz im Zeichen der Europawahl und ich begrüße den Präsidenten des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, Achim Wambach. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Becker.
Professor Wambach, das Ergebnis auf die kürzeste Formel gebracht. In Deutschland verlieren die Ampelparteien, die Union gewinnt und auch die AfD. Auf europäischer Ebene heißt das, es gibt ein Erstarken der Parteien, die rechts der konservativen EVP stehen, aber die bleibt stärkste Kraft. Aus Sicht des Ökonomen, was braucht Europas, was braucht Deutschlands Wirtschaft vom neuen Europaparlament und auch der neuen Kommission?
Ja, die Wahl hat zu Verschiebungen geführt. Man muss immer aufpassen, was sind nationale Besonderheiten wie in Deutschland und was geschieht auf europäischer Ebene. Ich denke, in Europa hat sich bereits durch den letzten Bericht der ehemalige Ministerpräsident Italiens, der ja einen Bericht zum europäischen Binnenmarkt geschrieben hat und jetzt demnächst kommt der Draghi-Bericht zur Wettbewerbsfähigkeit, schon abgezeichnet, wohin sozusagen die Fahrt geht. Etwas weniger Wert auf den Green Deal, wobei der natürlich nach wie vor wichtig ist, aber mehr Augenmerk auf die Wettbewerbsfähigkeit, die Stärkung des Binnenmarkts, damit wir auch die Stärke, die wir haben in Europa, nämlich der Binnenmarkt, sozusagen das Pfund, mit dem wir wuchern können, dass das auch weiter vorangetrieben wird.
Wie andere Ökonomen auch, sagen sie ja, Europa habe abseits der Binnenmarktthematik, Europa habe an Wettbewerbsfähigkeit vor allem gegenüber den USA und China eingebüßt. Nun ist Chinas Wirtschaft staatlich gelenkt. Die Wirtschaft der USA wird derzeit enorm gepusht durch den Inflation Reduction Act, also dieses milliardenschwere Finanzierungsprogramm für grüne Technologien. Staatliche Lenkung kann nicht der Königsweg sein, eine Subventionswelle auch nicht. Also was können oder was sollen Europas neue Entscheidungsträger tun?
Ja, der Letterbericht hat das eigentlich ganz nett. Ich weiß gar nicht, ob ihm das so bewusst war. Er sagte zu Anfang, 80% der Gesetze, der nationalen Gesetze haben ihren Ursprung in Europa. Und das ist gerade so ein bisschen die Kritik daran. Europa reguliert sehr stark. Also in der Klimapolitik haben wir den Emissionszertifikathandel. Ich glaube, das ist ein sehr vernünftiges Instrument. Aber darüber hinaus eine ganze Reihe von Regulierungen. Schlagwort Taxonomie, Klimareporting der Unternehmen. Und ein Unternehmer hat es mal schön gesagt, er hätte lieber more action, less reporting. Also man muss ans Machen kommen. Und wenn jetzt diese Wahl dazu führt, dass man sich konzentriert, was ist denn wirklich notwendig an Regulierung aus Brüssel und wo können die Unternehmen mehr Freiheitsgrade haben, das glaube ich wäre ein wichtiger Schritt.
Ist es denn wirklich so, dass dieser Green Deal ein Wettbewerbshemmnis ist oder ist er nicht auch konkret ein Innovationsmotor oder was sollte denn konkret anders werden? Sie sagen vor allem weniger Regulierung, weniger Bürokratie?
Genau, also nur um nicht falsch verstanden zu werden, der Green Deal ist schon eine tolle Leistung, die Europa geschafft hat. Wir haben es geschafft, Verschmutzung zu bepreisen, also einen Preis für CO2-Ausstoß mit dem Zertifikatehandel und es kommt jetzt ein neuer. Die Amerikaner wären froh, wenn sie das hätten, zumindest die Ökonomen in den USA wären froh, weil das, was die haben, über Subventionen zu fördern, ist ungefähr dreimal so teuer, das zeigen die Studien. Also das ist schon eine Leistung, die Europa gemacht hat und da kann man auch ein bisschen stolz drauf sein, dass wir das hinbekommen haben, aber jetzt muss man sozusagen vor dem Anblick, dass wir wirklich diese Preise schon haben, schauen, brauchen wir diese zusätzlichen Regulierungen, die zusätzlichen Maßgaben an die Unternehmen oder können wir die nicht zurückfahren? Darüber hinaus, aber da haben Sie schon auch einen wichtigen Punkt angesprochen, es geht nicht ohne Innovationen, Innovationsförderung. Da ist in letzter Zeit aus Brüssel auch weniger gekommen. Also, dass wir die Forschung weiter unterstützen, gerade in diesen grünen Technologien, wo Deutschland übrigens auch weit führend ist bei den Patenten. Wir müssen es dann aber auch umsetzen in die wirtschaftliche Tätigkeit, um damit dann auch Geld verdienen zu können.
Als großer Knall am Ende der Wahl steht ja die Entscheidung des französischen Präsidenten Macron, Neuwahlen auszurufen. Professor Wambach, wenn wir jetzt uns vorstellen, in Frankreich haben dann womöglich die rechtsnationalen Marine Le Pen oder Jordan Bardella das Sagen und da will man auf europäischer Ebene über Dinge wie eine Kapitalmarktunion reden oder gemeinsame Rüstungsbeschaffung. Kann das funktionieren?
Es wird schwierig. Also wir haben so viele Aufgaben in Europa, die wir nur gemeinsam gelöst bekommen. Also Sie haben es erwähnt, die Kapitalmarktunion. Es ist viel schwieriger in Europa an Kapital zu kommen als etwa in den USA. Wir brauchen auch mehr Fachkräfte, also eine gezielte Migration. Wir leben davon, dass wir offene Grenzen haben für Fachkräfte. Und insofern, je mehr wir uns in unser Schneckenhaus zurückziehen, desto weniger funktioniert es. Ich finde, die Ergebnisse jetzt in Brüssel, also im Europaparlament, sind nicht so, dass man in Sorge verfallen muss. Man muss die Themen schon aufnehmen, die da angesprochen werden. Aber ich denke, mit der Mehrheit in der Mitte werden wir da auch eine gute Wirtschaftspolitik hinbekommen.
Ja, aber nochmal gefragt, überhaupt deutsch-französischer Motor, womöglich unter ganz anderen politischen Konstellationen. Wie soll das laufen?
Naja, der Motor hat ja jetzt schon eine Zeit lang nicht richtig funktioniert. Das ist auch ein Problem. Wir haben hier viel mit den Franzosen gemeinsam und die Herausforderung, die wir hier haben, die Transformation hinzubekommen in einem Europa, was nicht die günstigsten Energiezugänge hat, was nicht die meiste Sonne hat, nicht den meisten Wind. Da gibt's noch so viel zu tun. Also allein der Energiebereich, also dass wir Strom nach Frankreich verkaufen oder von dort kaufen können, das stößt immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes an Grenzen. Also nein, das ist ein Problem. Macron hat das Parlament aber jetzt nicht aufgelöst, weil er davon ausgeht, dass er verliert, sondern er sieht das als Chance, eine Legitimation zu bekommen. Insofern ist ihm dabei viel Erfolg zu wünschen und dann auch zu hoffen, dass sozusagen der Motor wieder anläuft.
Nun konnten ja auch in anderen EU-Staaten rechtspopulistische und rechtsextremistische Parteien zulegen, auch wenn das da längst nicht klar ist, ob und wie die ihre Kräfte bündeln können. Aber was richtet dieser Rechtsruck an in Europa? Was richtet das an für Europas Wirtschaft?
Also sagen wir so, das Thema Migration ist wichtig und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und dass das jetzt auch bei den anderen Parteien auf der Agenda steht, ist, also das kann man so sagen, ein Erfolg des Rechtsrucks. Aber ich hätte es lieber gehabt, das wäre auch ohne Rechtsruck dazu gekommen. Auf europäischer Ebene ist...
Pardon, wenn ich einhake, aber Erfolg des Rechtsrucks, gerade mit Blick auf die Migration und ungeklärte Fragen und auch ungeklärte Fragen des Erhalts von europäischen Werten, ist eine schwierige Formulierung, finden Sie nicht?
Ja, ich stimme Ihnen dazu und ich hätte mir das auch anders gewünscht, insbesondere weil wir im Anblick unseres demografischen Wandels eine stärkere Migration brauchen. Wir brauchen die Einwanderung, sie hilft uns in den verschiedenen Bereichen, wo wir Fachkräftemangel haben. Also wir brauchen die sozusagen gezielte Migration. Wir haben Probleme mit der Migration, die halt nicht gezielt ist und da einen richtigen Schneise durchzuschlagen, das ist sozusagen, das ist schon auch die Aufgabe, die Politik machen muss und das kriegt man nicht, wenn man zu rechts dominiert ist, dann wird das eine starke emotionale Thematik und wir kriegen da keine gute Sachlösung hin.
Schon vor der Wahl jetzt schien es ja so etwas wie Absatzbewegungen zu geben, vom Green Deal, der Verbrennungsmotor, der ja nun anders als man oft hört, gar nicht verboten werden soll oder aus dem Verkehr gezogen werden soll. Es soll nur mehr keine Neuwagen zugelassen werden, die beim Fahren CO2 ausstoßen. Bis dahin gibt es eine schrittweise Absenkung der Flottengrenzwerte. Dieses Verbrennerthema, das hat man ja auch im Wahlkampf gemerkt, hat ja eine enorme Symbolkraft. Würde das denn den Autoherstellern oder den Zulieferern so sehr helfen, wenn das variiert würde? Oder ist auch da nicht viel mehr Planbarkeit oder Festhalten am Plan hilfreicher?
Ja, also hier muss man jetzt wirklich Sorge haben, dass jetzt nicht die Nachricht ist, den Green Deal abschaffen, weil wir müssen uns der Klimaproblematik stellen. Wir stellen es, wir haben auch sehr viele vernünftige Instrumente auf den Weg gebracht und noch viele neue Aufgaben, also dieser Grenzausgleichsmechanismus, der da gebaut werden soll in Europa, damit wir wettbewerbsfähig auch im Vergleich zu anderen Ländern bleiben. Da gibt es wirklich noch viel zu tun. Jetzt auf Ihre Frage, es hat ein bisschen den Charakter der Schaufensterpolitik. Auch die Automobilindustrie, die denkt nicht nur europäisch, die denkt international. Was passiert in den asiatischen Märkten, was passiert in den amerikanischen Märkten? Da kann Europa Impulse geben. Wir werden sehen bis 2030, 2035, wie stark die Batterietechnologien sind. Und dann ist letztendlich das, was hier passiert, nicht das Maßgebliche.
Achim Wambach war das, pardon, der Präsident des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung des ZEW. Vielen Dank und Ihnen einen schönen Tag.
Dankeschön, Ihnen auch. Wiederhören.
Rechtsruck bei der Europawahl und die Auflösung des Parlaments in Frankreich. Wir haben darüber gesprochen. Das sind die zwei Resultate der Wahl, die am Aktienmarkt deutliche Spuren hinterlassen haben. Damit kommen wir zum Frankfurter Börsensaal. Nicht nur dort, auch der Euro hat das zu spüren bekommen. Stefan Wolf, wie sah das konkret aus? Euro und die Finanzplätze Frankfurt und Paris.
Fangen wir mal beim Devisenmarkt an. Der Euro hat 1,5 Cent verloren. Gegenüber Freitagnachmittag steht aktuell bei 1,0749 in Frankfurt, also hier auf dem Frankfurter Börsenparkett. Da beruhigen sich die Gemüter wieder ein wenig. Der deutsche Aktienindex verliert noch 98 Punkte oder 0,5%, steht aktuell bei 18.459 Punkten. Aber europaweit liegen die Kurse alle im Minus. Der Euro Stoxx 50, der die wichtigsten Aktien des Euroraums spiegelt, der verliert 1,5%. Und der CAC 40 in Paris, der Leitindex, der die 40 wichtigsten Werte der Pariser Börse spiegelt, der verliert 2%. Alle 40 Werte des CAC 40 sind im Minus. Man spricht in Paris von einem Schock, nachdem Neuwahlen noch für diesen Monat angekündigt worden sind.
Ja, und nochmal in Frankreich geblieben. Da haben vor allem die Banken des Landes Kursverluste gebucht und auch die französischen Staatsanleihen, die haben gelitten.
Ja, weil es wohl für die Banken teurer wird, sich selber Geld zu besorgen, leiden sie darunter. Aktien der Société Générale verlieren 7%. Der Crédit Agricole gibt um 4% nach und die Bank BNP hat Kursverluste verzeichnet, die bei 3% liegen. Es erwartet ja eventuell noch in diesem Jahr ein Defizitverfahren auf Frankreich. Das könnte weiter belasten. Sieht man auch an den Anleihemärkten. 10-jährige französische Anleihen rentieren derzeit mit 3,2%. Hier ist die Rendite deutlich angesprungen.
Die Europawahl also und die Folgen für die Finanzmärkte. Weiten wir das Bild noch. Stefan Wolf, Sie haben einen Gesprächspartner dazu.
Und zwar Ascani Redi, er ist Kapitalmarktstratege bei der Plutos Vermögensverwaltung. Herr Iredi, fangen wir mal mit dem Euro an. Ein Abschlag von 1,5 Cent, das ist ja keine Kleinigkeit. Bröselt der Euro auseinander über diese Wahl?
Ja, es ist keine Kleinigkeit. In der ersten Reaktion kann man auch erkennen, dass es definitiv etwas mit der Europawahl, sagen wir besser mit Frankreich, zu tun hat. Auf der anderen Seite sollten wir nicht vergessen, es gab gerade eine Zinssenkung der EZB und auch da hätte er schon eine gleiche Reaktion. Die wäre schon möglich gewesen, weil noch einmal, wir wissen natürlich nicht, wie es in den USA mit den Zinsen weitergeht und genau genommen ist das übergeordnete Bild. Wie entwickeln sich die Zinsen auf beiden Kontinenten? Und ja, aber erstmal natürlich Verunsicherung über die Auflösung der französischen Nationalversammlung. Macron hat da einen strategischen Deal für sich erkannt, den er vielleicht gar nicht wird nutzen können. Und das bedeutet eben eine unglaubliche Unsicherheit für die Kapitalmärkte.
Der Rechtsruck in Europa, ein befürchteter Rechtsruck in Frankreich, aber auch in den Niederlanden. Besteht die Gefahr, dass nach diesen Europawahlen der Euro auf dem Spiel stehen könnte? Denn es haben ja vor allen Dingen die eurokritischen Parteien gewonnen.
Tatsächlich gibt es etwas Verunsicherung. Wir haben auf der anderen Seite aber auch einen klaren Trend zu konservativen Parteien. Wir sehen also, das ist ja ein Trend, den wir fast in allen Demokratien weltweit aktuell erkennen, dass die Menschen sich nach Sicherheit und nach Werteerhalt wieder orientieren und tatsächlich grüne Themen, die wir jetzt über viele Jahre auch sehr dominant hatten in der öffentlichen Diskussion, etwas weniger stark wahrgenommen werden. Das alles sagt auch etwas darüber aus, wie vielleicht zukünftig sich Wirtschaft wieder stärker wird aufstellen können. Aber wir achten jetzt erstmal auf Europa. Wir haben eine klare, glaube ich, politische Vorentscheidung schon, wie er dort das Sagen haben wird. Und ich wünsche mir von Ursula von der Leyen auch zukünftig vielleicht wieder etwas mehr Pragmatismus bei den Dingen. Wir haben eben zu viel Bürokratie und gerade die Unternehmen hierzulande klagen ja alle über die zu hohe Bürokratie. Und das geht eben von Brüssel aus und da muss etwas geschehen. Der Pragmatismus muss zurück. Nur das wird uns die Wettbewerbsfähigkeit erhalten.
Sie sprechen von verunsicherten Anlegern. Wenn die Sicherheit suchen, gehen sie in die sicheren Häfen, sprich die Anleihemärkte. Heute ist das Gegenteil der Fall. Die Renditen sind sogar gestiegen.
Absolut. Und es wird tatsächlich unübersichtlicher, auch gerade was die weitere Zinsentwicklung angeht. Dass nun Frankreich einen Aufschlag jetzt aktuell hat, liegt aber auch vielleicht daran, dass Frankreich die letzten Jahre über Verhältnissen Schulden gemacht hat. Während wir ja an der Schuldenbremse festhalten, ist Frankreich äußerst unvernünftig seit Jahren. Das muss natürlich auch teurer werden, deswegen für Frankreich. Ich finde es nur recht und billig, dass das jetzt passiert. So gesehen müssen wir mal gucken, ob der Aufschlag sogar nicht zukünftig noch höher wird sein müssen, weil eben weiterhin Unsicherheit über die französische Entwicklung vorherrschen wird. Und umso mehr sollten wir darauf achten, dass wir die gemeinsame Schuldenunion eben nicht eingehen, weil sie bedeutet große Unsicherheit auch für unsere Verschuldung.
Auf der anderen Seite ist aber Frankreich auch ungeheuer erfolgreich durch die Ansiedlung junger Unternehmen beispielsweise. Die werden mit Steuervorteilen gelockt, auch aus Deutschland. Was ist der Kardinalfehler Ihrer Meinung nach, den Macron gemacht hat?
Ja, ich meine, es ist in Frankreich sowieso immer schwierig, Politik zu machen, weil wie man macht was Falsches, dann hat man sofort immer die Massen gegen sich. Natürlich wissen wir, dort wird gerne gestreikt und auch sehr vehement gestreikt. Diese Kultur haben wir bei uns in dieser Form nicht. So gesehen ist der Druck schon stark gewesen auf ihn. Und ja, in gewisser Weise, man merkt natürlich, dass populistische Themen ganz allgemein überall verfangen, die aber hinterher gar nicht eingelöst werden können. Und das ist jetzt aktuell sein Problem, dass überall, und das haben wir in gewisser Weise bei uns ja auch, populistische Fragestellungen und Themen, Zielsetzungen, die aufgeworfen werden, am Ende nicht erfüllt werden können.
Haben sich denn mit diesen Wahlen die Koordinaten Ihrer Strategie verschoben?
Ich bin ehrlich gesagt heute gar nicht überrascht, sondern war tatsächlich auch für die nächsten Tage und Wochen etwas vorsichtiger geworden. Für mich ist die Welt völlig in Ordnung. Und ja, ich glaube auch, die deutsche Wirtschaft fängt jetzt weiterhin an, sich positiv zu entwickeln. Wir sind also eher am unteren Scheitelpunkt, als dass wir größere Probleme vor uns haben. Dennoch, Europa bleibt natürlich jetzt erstmal unser wichtigster Fokus.
Askan Iredi war das von der Plutus Vermögensverwaltung. Danke für das Gespräch.
Ja, und so viel an Einschätzungen zur Europawahl. Eine Ergänzungsfrage aber noch. Wird es neuen Gegenwind geben gegen den europäischen Green Deal, also gegen Klimaschutz, gegen den Weg zur Klimaneutralität? Stefan Wolf, wenn Sie auf die Kurse von Aktien aus dem erneuerbaren Energienbereich gucken, dann gibt es diese Sorge offenbar.
Ja, im DAX nicht. Siemens Energy Aktien sind überraschenderweise sogar leicht gefragt, aber die haben sowieso einen Lauf momentan. Aber der Blick in die zweite Reihe zeigt, Solarunternehmen wie SMA Solar verlieren hier über 3%. Auch der Windkraftanbieter Norvedex steht hier kurstechnisch im Abseits.
Andere Aktien, die heute auffällig waren?
Es gab Verluste bei der Commerzbank. Die verlieren 2%, ein Stück weit auch im Sog der französischen Banken. Ebenfalls im Abseits Papiere des Kunststoffherstellers Covestro, aber auch des Chemiekonzerns Bayer mit Verlusten bis 2%.
Hat es eventuell mit dem zu tun, was wir eben besprochen haben, Zweifel am Green Deal, dass der Ölpreis steigt?
Das hat sicherlich ein Stück weit damit zu tun. Es gibt aber gleichzeitig auch Prognosen, die davon gesprochen haben, dass die Ölnachfrage jetzt vor Beginn der Reisesaison deutlich ansteigen könnte. Das hebt Öl der Nordseesorte Brent wieder über 80 Dollar auf 80,05 je Fass. Ein Zuschlag von 0,5% ist das.
Ein Blick noch auf die deutschen Anleihen. Die französischen hatten wir ja.
Ja, auch bei den deutschen Anleihen werden eher gemieden von den Anlegerinnen und Anlegern. Die Verluste reichen hier bis 1,34 Euro. Die Umlaufrendite ist um 6 Basispunkte gestiegen auf jetzt 2,7%. Und der Blick auf die 10-Jährigen, den Vergleich zu Frankreich, hatten wir Anleihen mit 10 Jahren Laufzeit. Die liegen aktuell bei 2,64% auf Bundesebene. Gold kostet derzeit 2.300,50 $ je Feinunze. Das sind 38 weniger als am Freitag.
Danke, Stefan Wolf, war das mit dem Börsenbericht. Heute am Abend beginnt die sogenannte Apple-Entwickler-Konferenz. Da gibt Apple am Firmensitz im kalifornischen Cupertino traditionell bekannt, was es an neuer Software, an neuen Anwendungen geben soll. Was natürlich auch viel mit Marketing und Aufmerksamkeitsökonomie zu tun hat. Hat geklappt, könnte man jetzt sagen, denn ich möchte einen Blick vorauswerfen auf die Entwicklerkonferenz mit Sandra Pfister, die sich in der Wirtschaftsredaktion um die KI-Themen kümmert. Und um KI, um künstliche Intelligenz soll es ja auch gehen. Was kann Apple denn heute da liefern?
Ja, irgendwas, was zeigt, dass Apple auch überhaupt künstliche Intelligenz kann, dass sie da nicht gnadenlos hinterherhängen, das wirft man ihnen nämlich bislang vor. Seit 18 Monaten schießt ja überall künstliche Intelligenz aus dem Boden. Die anderen großen Technologiekonzerne, die bringen Chatbots raus oder kürzlich sogar auch KI-Smartphones, KI-PCs, Microsoft, OpenAI, Samsung, wie waren es zum Beispiel gerade mit den Smartphones. Apple tut sich offenkundig damit schwer. Andererseits muss man sagen, hing Apple ganz oft mit allem hinterher, mit Smartphones, mit den Tablets, daran erinnert sich heute keiner mehr so richtig. Und dann haben sie oft alle überholt mit einem dann doch ausgefeilteren Produkt.
Und wie schafft Apple das? Ich meine, wenn Apple in der Tat da so hinterherhinkt, wie holt man das dann auf?
Zum einen werben sie anscheinend, berichtet unter anderem die Financial Times, viele Leute ab von anderen Firmen, von Google zum Beispiel, die in Sachen KI dann schon weiter sind. Und Apple hat ein großes Projekt eingestampft, was auch viel mit KI zu tun hatte, das selbstfahrende Auto. Das haben die vor kurzem komplett eingestampft. Da hingen sehr viele KI-Ingenieure bei denen fest und auch viel Geld. Und alle diese Leute haben sie jetzt in ein zentrales Team für künstliche Intelligenz gezogen. Das zweite Geheimnis in Anführungszeichen ist vielleicht, dass Apple jetzt nicht alles selbst macht, sondern die Agentur Bloomberg, die ist normalerweise recht gut informiert, die ist sich sicher, dass Apple heute Abend verkünden wird, dass sie mit ChatGPT von OpenAI zusammenarbeiten. Also die gelten ja derzeit so allgemein als die fitteste allgemeine generative künstliche Intelligenz. Und wenn die dann ins iPhone einbauen würden, dann wären die natürlich schon wieder ganz weit vorn. Also OpenAI hätte da auch was davon. Die kämen nämlich damit an Apples riesigen Kundenstamm ran. Apple hat ja 2,2 Milliarden Endgeräte weltweit verkauft. Also insofern, wenn Apple künstliche Intelligenz von anderen einbaut, dann kann Apple schon schnell aufholen oder vielleicht sogar überholen, ja.
Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll es ja auch eine KI-Funktion geben, die den Inhalt verpasster Nachrichten oder verpasster E-Mails zusammenfassen kann. Wäre ja vielleicht ganz nützlich, wenn man einige Zeit nicht auf das Smartphone geguckt hat. Andererseits, wer lässt schon so lange sein Smartphone links liegen als Apple-Kunde?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Zumindest im Moment kann man sich das schwer vorstellen. Aber ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die teilen aber auch viele Analysten. Es werden sich viele sehr schnell daran gewöhnen, in Zukunft eher mit ihren Handys zu sprechen. Also wie mit einem persönlichen Assistenten, mit dem man sich dann unterhält und sagt, mach dies, mach das, recherchiere das. In die Richtung entwickeln auch andere ihre künstliche Intelligenz. Die Hauptbaustelle von Apple ist in der Hinsicht auch wohl Siri. Da sagen jetzt bestimmt viele, oh, Siri gähn. Denn diese Sprachassistentin von Apple, die ist ja schon 13 Jahre alt. Und wenn man ehrlich ist, dann hilft die meist nicht so richtig. Die antwortet ja auch nur auf einzelne Fragen. Und wenn man Glück hat, antwortet sie überhaupt. Denn oft versteht sie auch einen falsch. Also man kriegt da auch keine komplexen Antworten. Und das ist eine der Haupterwartungen, dass Apple da heute nachzieht und aus Siri einen echten Assistenten macht, eine echte Assistentin macht, die für uns dann Urlaub bucht oder einkauft oder irgendwelche Infos besorgt oder zusammenschreibt.
Die spannende Frage ist ja immer, ab welcher iPhone-Generation man dann überhaupt neue KI-Funktionen nutzen kann. Und wenn das viele ältere iPhones gar nicht können sollen, dann wird da ja schon ein ziemlicher Kaufdruck ausgeübt.
Ja, und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, denn im Moment verkaufen sich die iPhones nicht so gut. Viele behalten ihre älteren Geräte einfach ein paar Jahre länger als früher. Wenn aber jetzt neue KI-Funktionen kommen, dann könnte sich das ändern, denn die brauchen dann ein Gerät mit einem ultraschnellen Chip drin. Und der steckt eben erst in diesem iPhone 15 drin oder iPhone 15 aufwärts. Und damit könnte Apple dann am Ende doch viele dazu verführen, dass sie sich doch nochmal ein neues Smartphone oder auch ein neues iPad kaufen. Ja.
Sandra Pfister war das aus der Wirtschaftsredaktion. Heute Abend lüftet Apple so ein bisschen den Deckel, was es an Software-Neuheiten geben soll. Vielen Dank. Und damit zur letzten Sendestation, zur Wirtschaftspresseschau.
Theodor Weimer, der Chef der Deutschen Börse, hat vor bayerischen Unternehmenschefs eine Wutrede auf die Ampelkoalition gehalten. Dazu schreibt die Süddeutsche Zeitung: Wie schlimm muss es um den Standort Deutschland stehen, wenn ein angesehener DAX-Chef wie Theodor Weimer derart die Fassung verliert und sich offenbar mittels einer Wutrede Luft verschaffen muss? Mit dieser Lesart verbreitete sich kurz vor der Europawahl ein Video im Netz, in dem der Chef der Deutschen Börse zu einem Rundumschlag ausholte. Gegen die Ampel, von Fundamentalisten dominiert, gegen die Bürokratie, alles bekloppt, gegen Brüssel und überhaupt, ökonomisch gesprochen, sei Deutschland auf dem Weg zum Entwicklungsland. Das Video der Veranstaltung beim Wirtschaftsbeirat Bayern ist auf vielen Ebenen verstörend. Ein Manager darf politisch Stellung beziehen. Aber wenn schon Klartext, dann sollte er bitte über Polemik und Halbwahrheiten hinausgehen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Wirtschaftslage in Deutschland. In Deutschland gehen die Lichter aus. Dieser Eindruck drängt sich auf, wenn man die Standortdebatte der zurückliegenden Monate verfolgt hat. Und es stimmt ja auch. Die Wirtschaft wächst nicht mehr. Unternehmen investieren anderswo, Brücken bröckeln und das Bahnnetz ist in einem bemitleidenswerten Zustand, wie der zuständige Konzernvorstand selbst einräumt. Dennoch hat die Standortdebatte eine Schlagseite, die der Sache nicht gut tut und dauerhafter Besserung im Weg steht. Das Problem fängt mit der frühkindlichen Bildung an und mündet darin, dass fast jeder dritte Ausbildungsvertrag vor dem Abschluss aufgelöst wird. Es ist bequemer, diese Themen nicht anzugehen. Aber es muss sein, und zwar schnell. Wo sonst sollen die bis zu 500.000 Pflegekräfte herkommen, die in 10 Jahren voraussichtlich fehlen werden? Wer soll die knapp 13 Millionen Babyboomer ersetzen, die in Rente gehen werden? Wenn diese Dringlichkeit nicht erkannt wird, dann drohen in Deutschland die Lichter weniger hell zu leuchten.
Mit der Wirtschaftspresseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende, gleich nach den Nachrichten in Deutschland heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.